Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardust mit Insa Thiele Eich und mir, Linda Zavakis. Und heute geht es um das Thema, bist du krisentauglich? Und ich will ehrlich sein, Insa, ich habe mich schwer getan, mich auf diese Folge vorzubereiten, weil ich merke gerade, ich möchte mich gar nicht auf Krisen fokussieren. Und in dem Moment, wo ich mich sozusagen damit beschäftige, denke ich so, oh nein, ich will aber nicht mehr wieder raus. Und dann ist es eh noch Kälte, das ist meine persönliche Krise gerade, Graupelschauer. Das ist gerade einfach zu viel. Und deswegen bin ich gespannt, wie diese Folge wird, weil ich gemerkt habe, so oh, auch mal zu gucken, welche Krisen hatte ich, was hat mich so mitgenommen und so.
So, wir probieren es.
Erstmal so, hallo.
Genau. Erstmal hallo. Mir ging es ähnlich.
Ja?
Ja. Ich habe auch tatsächlich gerade so privat, aber auch beruflich so ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht auch Krisenpotenzial haben oder zumindest Dinge, die mich extrem beschäftigen, sodass ich auch Klimakrise, habe ich ganz vergessen, Klimakrise übrigens auch, stimmt. Aber mir fiel es auch extrem schwer, mich jetzt gerade in dieser Situation dem Thema zu widmen. Und gleichzeitig kam es tatsächlich auch, ja aus der Community, kam die Frage mehrfach sogar auf, wie wir beide mit Krisen umgehen. Ich fand es auch überhaupt nicht einfach, denn eins ist wohl klar, Krise ist jetzt nicht irgendwie ein Wort, wo man gerade lange überlegen muss, nee, was das heißt.
Nee, in der Tat nicht. Wir fangen mal ein bisschen mit den harmloseren Krisen an. Wetter ist das eine bei mir. Also ich könnte mich locker bis März wegsperren. Wenn es den Winterschlaf für Menschen gäbe, ich würde mich sofort dafür anmelden. Ist natürlich ein bisschen egoistisch gedacht, weil ich jetzt nicht weiß, was die Kiddies sagen. So, hä? So ein Schlitten fahren? Und so, ja, macht selber.
Schlittschuhlaufen.
Nein, das ist alles so kalt. Und Weihnachten macht mich fertig. Dieser ganze Weihnachtsvorstress und Adventskalender basteln und überhaupt basteln. Und dann denkst du, dann hast du das. Ach so, ja, da musst du ja noch hier diesen Adventskranz musst du ja auch noch aufstellen und auch noch irgendwie machen. Das ist jedes Jahr, ich weiß, ich versaue jetzt ganz viel in diese schöne Vorweihnachtszeit. Es gibt auch ganz viele, mit denen ich gesprochen habe, die haben halt Glitzer in den Augen und die freuen sich so auf dieses. Bei mir ist so, oh Gott, lass Dezember einfach nur vorübergehen und den Januar am besten auch gleich mit. Aber eigentlich brauche ich immer so, und das hilft mir auch bei größeren Krisen, rausgehen, spazieren gehen. Ich bin jetzt keine Joggerin, das schaffe ich irgendwie nicht.
Aber dass du es dann schaffst, die Motivation zu finden, da noch rauszugehen,
das ja, ist bei mir dann eher ja das warm. Also mir wird dann ja warm. Ich weiß ja, dass mir irgendwann warm wird so und ich brauche frische Luft. Es hört sich jetzt so doof an, aber ich brauche wirklich, ich muss mir den Kopf einmal frei pusten. Und das hilft natürlich, bei Kälte geht es umso besser, weil du dann denkst, boah, wenn du dann reinkommst, dann bist du irgendwie so klar im Kopf. Kennst du das? Also hast du da auch so eine Art Ritual?
Ehrlich gesagt, muss ich gerade sagen, ich bin so bei beiden Punkten, sowohl Weihnachten als auch Wetter gerade so ein bisschen so, bin ich gerade so, interessant. Das geht mir nämlich so absolut gar nicht so. Ich bin eher so die, woohoo, it's Christmas time.
Ehrlich, ja.
Ja, so ein bisschen. Ich habe aber auch tatsächlich vor ein paar Jahren angefangen damit. Herzlichen Dank an dieser Stelle an, damals waren es Foren, jetzt ist es Instagram, glaube ich, mehr. So eine Bubble von Leuten, die schon irgendwie so im Oktober anfangen, sich auf Weihnachten vorzubereiten, sodass man dann, ich weiß, Linda guckt gerade extrem.
Gott, Herzrhythmusstörung kurz.
Und ich dachte auch am Anfang erst so, nee, ich kann nicht ernsthaft schon im Oktober darüber nachdenken. Aber seit ich das gemacht habe, dann ist man Ende November fertig. Und deswegen habe ich da so Rituale, auf die ich mich dann freue.
Okay.
Und die mir helfen, auch mit dem Wetter, stört mich auch überhaupt nicht. Ich finde Sonne auch schön, aber mich stört das null. Jemand, den ich sehr gut kenne, mein Mann, der ist auch so ein Sonnen... man merkt an der Laune immer, ob die Sonne geschienen hat in der letzten Woche. Und der ist auch beim ersten Sonnenstrahl, sitzt der draußen und hält die Nase in die Sonne, weil er das unbedingt braucht. Also ich kenne das, aber ich...
Ja, und das ist so lustig, weil extern. Bei mir ist halt ab Oktober dieses, oh Gott, jetzt kommen die schlimmsten Monate und die Heizung läuft mindestens 8 Monate bis Mai, so denke ich dann. Und die Tage werden kleiner und kürzer und so. Und das ist, da merke ich dann, so, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht alles schwarz machst. Und das, da sind wir quasi schon bei der Voretappe für große Krisen. Das ist immer das gleiche Modell, dass ich, wenn ich im Oktober nicht aufpasse, und schon so anfange mit der Oktober und dann kommt noch November, Dezember, Januar, Februar und so, also in diesem Mecker-Modus und alles schlimm rede, dann kann ich mich da drin suhlen und finde manchmal den Strohhalm nicht, da rauszukommen. Und ich muss mir dann selber den Strohhalm sehr schnell legen und sagen so, entspann dich, gehört auch dazu. Es gibt ja zwischendurch auch Sonnentage, es ist nicht jeder Tag grau, alles gut, Kiddies freuen sich auf Schnee und du versuchst da einatmen, ausatmen und Tag für Tag zu sehen. Und das übertragen, tatsächlich, wenn ich jetzt an größere Krisen denke, ist das auch so. Also du fällst ja erst in so ein schwarzes Loch und dieses Loch scheint unendlich groß zu sein. Und irgendwann kommt wie so eine Sternschnuppe vorbei und denkst, es gibt noch ein Leben außerhalb dieser dunklen Höhle. So, das sind diese kleinen Strohhalme, die ich mir setze. Und dann muss man die ergreifen, um immer wieder kleine Erfolgserlebnisse zu haben. Und so komme ich dann da raus.
Ja, es ist tatsächlich gerade diese Vorbereitung auf wiederkehrende Krisen ist ja etwas, wo man vielleicht wirklich sagen kann, okay, da kann man daraus lernen. Du weißt jetzt schon, es ist Oktober. Vielleicht es ist ja ab dem 21.12. werden die Tage ja auch immer länger.
Das ist
immer schön.
Das ist wirklich so, yes, 22.12. Genau. Ich sehe schon, dass es heller wird abends.
Genau. Und das ist ja auch, man muss auch vielleicht fairerweise dazu sagen, ich wohne sehr viel südlicher als du. Das heißt, ich habe noch sehr viel mehr Tageslicht gerade. Man merkt das wirklich total deutlich. Mhm. Als ich gestern in Berlin war, ich auch so, warum ist es schon dunkel? Es ist doch erst 4 Uhr. Ach so, klar, bin ja in Berlin. Und das ist etwas, wo ich auch gemerkt habe mit der Zeit, okay, diese Vorbereitung, die kann schon extrem viel helfen, einfach auch sich selber schon so ein bisschen davor zu schützen, dass man eben in so ein schwarzes Loch, aus dem man, ja, lassen wir den Exkurs in die Raumfahrt an dieser Stelle. Wir nehmen das Bild. Es ist aber auch so ein Stichwort, da dachte ich gerade auch, du hast schon gesagt, im Oktober, dann läuft die Heizung durch bis Mai. Das bringt mich gerade so schön auf die allgemeine Lage der Nation, die ja gerade Energiekrise thematisiert. Also das ist ja einfach überall Dauerthema gerade auch, auch bei uns zu Hause. Ich weiß nicht, bei
absolut euch auch. Wahrscheinlich also ich lasse natürlich nicht durchbrennen, sondern mache mir dann auch so dieses, wieso brennt das Licht da und so. Also das ist schon alles und auch, in dem Raum können wir jetzt weniger heizen und ich bin dann nachher da, dann heize ich da dann, bevor die Kinder kommen. Also so denke ich tatsächlich die ganze Zeit so, aufgrund der Energiekrise.
Und das alles gerade, finde ich, auch wenn ich jetzt nicht negieren möchte, dass es eine Krise für dich darstellt, aber um aus der Soft Crisis, Weihnachten und die Jahreszeit, das ist ja vielleicht eher noch was, wo man so eine gewisse Regelmäßigkeit, wo man sagen kann, okay, dann nimmst du eine Infrarotlampe und man geht vielleicht mal in die Sauna oder nutzt jeden Sonnenstrahl und geht raus. Das finde ich ein super Tipp für alle anderen, nicht für mich, weil ich mag echt nicht gern spazieren. wir sind doch unterschiedlich.
Ja, guck mal, ist doch aber auch mal ganz schön, dass wir das auch mal feststellen.
aber die allgemeine Lage ist etwas, wo ich tatsächlich gemerkt habe, da ist es gar nicht ganz so einfach in diesen, wenn man durch diese externen Krisen, die jetzt wirklich gerade, finde ich, also man ist so halb aus der Pandemie gerade raus, irgendwie aber auch noch nicht so ganz, gerade habe ich das Gefühl, es geht gerade wieder total los. Das hat uns persönlich unheimlich viel Kraft abverlangt, also einfach wahnsinnig viel. Es war, glaube ich, die richtige erste, muss man natürlich auch sagen, was für ein Luxus, dass das die erste richtige Krise war, die wir vielleicht durchlebt haben in unseren,
Also und halt hier kollektiv, ne? Also alle zusammen, alle waren betroffen.
Genau. Und diese Krise plus dann der russische Angriffskrieg, was jetzt seit März passiert, Energiekrise, Klimakrise läuft für mich konstant mit bei allen Themen. Jetzt war auch gerade ja diese COP in Ägypten.
Was ja auch nicht wirklich viel gebracht hat, wenn man mal ehrlich ist, ne?
Nee, es ist leider auch sehr, man sucht die positiven Krümelchen mit der Lupe. Und das sind alles so Dinge, wo ich mich selber wirklich auch schon sehr oft gefragt habe, so wie kann ich denn da jetzt noch optimieren? Ich meine, Weihnachten, ne, dann setze ich mich halt schon einfach 2 Wochen vorher hin. Da gibt es dann ein paar nette kleine Tipps und Kniffs, mit denen man sich das Leben angenehmer machen kann. Aber so russischer Angriffskrieg, also habe ich jetzt bei Instagram noch keine Checkliste gesehen, wie ich damit gegenüber oder wie man damit umgeht, einfach, dass solche Krisen da sind. Und das fand ich jetzt sehr spannend, sich da auch einfach mal Gedanken drüber zu machen. Aber welche Themen sind denn gerade so die Krisenthemen?
Ja, es gab jetzt aktuell gerade eine Studie, die Jugend in Deutschland, also da wurden Menschen zwischen 14 und 29 gefragt, was deren größten Sorgen gerade sind. Und die an Platz 1 ist tatsächlich mit 71% Inflation, dann Krieg in Europa, 64%, dann der Klimawandel. Dann die Wirtschaftskrise und die Knappheit von Energie. Und was spannend war zu sehen, dass sich das halt so ein bisschen verschoben hat. Also dass man einfach gesehen hat, dass das Hauptproblem der Menschen oder der jungen Menschen ist so dieses, oh, was mache ich mit meinem Geld? Also komme ich überhaupt klar in meinem Leben, wenn alles teurer wird, wenn Lebensmittel teurer werden, wenn Energie teurer wird, wenn die Mieten teurer werden? Und das ist sozusagen die Angst Nummer eins. Und ich finde es da irgendwie ganz spannend zu sehen, so dieses Klima, das Klimading rutscht dann halt runter, weil am Ende geht es in erster Linie erstmal um dein persönliches Befinden. Und dann guckst du halt so, ah ja, stimmt, im Klima kommt ja auch noch hinzu, aber das ist dann nicht primär die Sorge Nummer eins. Das finde ich ganz, ganz spannend zu sehen, dass sich das verschiebt.
Was wäre denn, hast du da so ein Top 1?
Für mich persönlich, ja, bei mir ist es tatsächlich das Klima und der Krieg. Also Wirtschaft, muss ich jetzt zugeben, bin ich tatsächlich momentan nicht. Mir geht es einfach immer noch sehr, sehr gut. Ich kann mehr Energiekosten bezahlen. Ich kann auch höhere Lebensmittelpreise zahlen. Das hätte ich vor vielen, vielen Jahren nicht machen können. Also deswegen, da geht es mir gerade gut. Wer weiß, wie lange. Aber das ist im Moment nicht aktuell mein persönliches Thema. Ich finde, dieser Krieg auch mit Hinblick auf China, Taiwan und so weiter. Also wenn du das anfängst zu denken, auch Griechenland, Türkei, also Türkei, Griechenland eher so gesehen. Also du hast einfach das Gefühl, es gibt Menschen auf der Welt, die es schaffen, durch ihre kranken Köpfe so viele andere Menschen irgendwie mit sich zu ziehen und davon zu überzeugen, dass ihre kranken Ideen die richtigen sind. Und das macht mir Angst. Ich habe das Gefühl, es sind so viele Menschen lost. Und da muss nur einer daherkommen, der besonders laut spricht und der schafft, Menschen für sich zu begeistern. Wenn es was Gutes ist, schön, aber wenn es halt irgendwie nichts Gutes ist, dann wir hatten das leider in Deutschland. Ja, genau. Also das ist irgendwie genau das Szenario, das macht mir Angst.
Das macht mir besonders deshalb auch Angst und das finde ich auch ganz spannend, wenn man das so sieht, auch einfach diese Verteilung, dann fällt mir ganz klar auf und ich merke das auch gerade selber, wo du das so erzählst, was mir Angst macht, ist, dass ich nicht handlungsfähig bin.
Ja.
Also, und je geringer meine Handlungsfähigkeit ist bei diesen Themen, also je ausgelieferter ich bin einem komischen, crazy Kopf entgegen, der meint, er muss jetzt andere Länder angreifen oder irgendwelche Macht. Ja, ich weiß gar nicht, warum man Krieg anfangen würde. Das ist mir vollkommen fremd. Und ich bin so ausgeliefert. Ich bin auch ausgeliefert einer Welt, wo Politiker und Politikerinnen fossile Brennstoffe weiter ausbauen wollen, obwohl ihnen die Wissenschaft mehr als deutlich und seit Jahren klar sagt, ihr dürft das nicht, ihr dürft nicht weiter ausbauen, sonst schaffen wir die 1,5 Grad nicht. Und jetzt sitzen die da alle in so einer Klimakonferenz und oh, also wir machen das ja, also bei uns zu Hause gehen wir ja raus, aber wie wäre es auf Afrika hat ja noch. Und die wollen das ja auch selber, also die wollen selber fossile Brennstoffe auch haben. Da können wir jetzt auch nicht einfach Nein sagen. Und da denke ich mir so, boah, also das schnürt mir wirklich die Kehle zu, weil ich da gefühlt, ich kann in die Kommunalpolitik gehen, ich kann eine Mail schreiben, aber ich bin nicht wirklich handlungsfähig. Ich kann mich nicht hinsetzen und 2 Wochen vorher die Sachen für den Adventskalender kaufen. Das ist das Problem.
Ist es dann umso schlimmer für dich? Also du bist Klimaforscherin, du bist sozusagen viel, viel mehr drin im Thema als ich. Und ich habe schon Angst, wenn ich nur an meine Kinder denke und ich immer darüber nachdenke, was für eine Welt habe ich die eigentlich gesetzt. Wenn du das siehst und du sagst, in der Kommunalpolitik kannst du was machen, aber wenn du das dann aufs große Ganze siehst, hast du dann das Gefühl, dass wir das packen? Also wenn ich mir das angucke da in Ägypten, dann denke ich so, es ist ja egal, auf welcher Klimakonferenz die sitzen. Es ist immer, am Ende ist es viel Blabla. Ja, wir haben uns getroffen, wir sind wirklich gewillt, was zu machen, aber es wird so, wie lange reden wir denn schon von diesem Ziel? Das kann doch nicht sein, dass das wieder ein Jahr um ist und wieder eine Konferenz verstreift, wo du denkst, ja und jetzt? Habt ihr euch wieder nett zugeredet und habt gut gegessen da oder was?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke das auch gerade selber, man hört es vielleicht auch jetzt gleich in meiner Stimme. Ich finde, es ist ein super schmaler Grat, auf dem ich mich bewege. Weil das schwarze Loch tut sich hier gerade, also wenn ich darüber wirklich nachdenke, wie die da alle sitzen und einfach wirklich so labern. Wenn ich darüber nachdenke, wie wenig sich einfach auch tut oder wie wenig ernst diese Krise genommen wird, dann muss ich wirklich so ganz schnell so durchatmen, Mental Health, Mental Health, Mental Health denken und ich kriege gerade nicht mal den Satz richtig raus, weil es mich einfach, also es droht einen schon echt oft auch zu verschlucken, dieses schwarze Loch. Und da kommt man echt schwer auch raus, wenn man zu sehr darüber nachdenkt und zu sehr merkt, wie handlungsunfähig man selber ist. Und ich glaube, ich stürze mich dann manchmal blind in so einen Optimismus, der vielleicht auch, also das ist mit Sicherheit ein guter Mechanismus, dass man das hat, dass man dann so ein bisschen so Schwamm drüber. Wir sind gemeinsam stark. Wir sind laut auf der Straße. Let's go. Friday on the street. Dass man da sich selber so ein bisschen vielleicht auch vorgaukelt. Und dazu hoffe ich, dass mein Gehirn es schafft, das gleich auch nochmal aufzugreifen. Das ist natürlich nicht nur ein Vorgaukeln, aber dass ich mich durch Klimaaktivismus, dass ich mir da so ein bisschen selber vorgaukle, guck mal, ich bin handlungsfähig. Und vielleicht ist das auch nicht nur ein Vorgaukeln, vielleicht bin ich das auch. Denn mit Sicherheit hat Friday for Future zum Beispiel massiv positiv dazu beigetragen, dass sich überhaupt jemand mal
Klimakanzler nennt.
Auch wenn das immer noch weit entfernt von ist und dass das Thema überhaupt, ich meine, fast jedes Produkt hat irgendwie klimaneutral oder klimapositiv oder man macht sich zumindest Gedanken und es gibt auch Unternehmen, die das sehr ernsthaft tun, also die ganz bewusst sagen, es gibt Versicherungskonzerne, die sagen, wir versichern keine Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten, wir versichern keine Energiekonzerne mehr. Wow, das ist...
Das hätte man dann, es einfach vor ein paar Jahren nicht gegeben, weil keiner darüber nachgedacht hat.
Und weil das halt auch eine schmerzhafte Entscheidung ist, das zu tun und ohne jetzt zu sehr nur beim Klima zu bleiben, aber es ist einfach so extrem passend, jetzt weil es halt eine meiner größten persönlichen Krisen auch ist, einfach deshalb, weil ich den Umgang mit dieser Krise schon relativ lange reflektiere und da auch eben merke, dass ich da auf jeden Fall hatte ich da schon mehr als eine schlaflose Nacht wegen und auf jeden Fall habe ich da auch Bauchschmerzen wegen und ich liege auch nachts da und denke mir so, fuck. Also fuck, in was für einer Welt werden meine mittlerweile 4 Kinder groß? Gleichzeitig denke ich mir aber auch immer, offensichtlich habe ich ja auch noch ein 4. Kind in diese Klimakrise sehr bewusst gesetzt. Deswegen trage ich da auch immer so ein bisschen so ein Hoffnungs-, du bist mein Apfelbäumchen, das ich pflanze. Einfach diese Hoffnungsgedanken, diese Gemeinschaftsmomente, die man hat, indem man sich mit anderen zusammentut und da vielleicht auch so ein bisschen Zeichen und auch Handlungsfähigkeit dann doch wieder auch schafft.
Ich kann dem total zustimmen und ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Und ich merke bei mir, was mich so wütend macht, ist dieses, wäre ich noch in den Nachrichten, weiß ich, dass ich wahrscheinlich in 10 Jahren diese Nachricht hätte, oh, die Klimakatastrophe kam ja jetzt doch unerwartet plötzlich. Weißt du, wo du so denkst, so Moment mal. Also so dieses, oh, jetzt ist sie ja da, oh, das ist ja jetzt doof. Das ist das, was mich so wütend macht. Und das andere ist so, dass ich ja selber merke, also ich fahre schon viel Fahrrad, ich achte auf bestimmte Dinge, die ich nicht mehr mache. Ich versuche fast alle Fahrten in Deutschland mit dem Zug zu machen. Bei Hamburg, München scheitert's. Und ich merke dann, ich brauche Verbote, weil nur so funktioniere ich auch. Ich habe immer das Gefühl, es geht am Ende, geht es immer erstmal, wie steht Deutschland finanziell da? Hauptsache, wir haben erstmal ordentlich viel Kohle und es gibt, die Wirtschaft läuft. Und danach kümmern wir uns ums Klima, weil Deutschland allein kann das Klima ja nicht retten. Aber warum werden nicht Verbote ausgesprochen? Ich glaube, dann erst funktioniert es. Also der Mensch ist einfach so, finde ich, konditioniert. Wenn du weißt, dass du dafür bestraft wirst, dann hast du zumindest beim Großteil der Bevölkerung erreichst du was? Es hört sich so schlimm an, aber ich glaube, das habe ich mir, wenn man mir sagt, so, wenn du darfst denn jetzt nicht mehr nach München fliegen, weil dann wirst du bestraft, dann musst du halt für jeden Flug 200 Euro zahlen. Dann würde ich es auf einmal irgendwie wahrscheinlich doch hinbekommen, mir das zeitlich so einzurichten, dass ich 7 Stunden mit der Bahn fahre.
Das hat ja auch wieder was mit der Handlungsfähigkeit jetzt vielleicht einmal um die Ecke gedacht zu tun, weil du ja aktuell wirst du belohnt dafür, dass du zum Beispiel fliegst, dann bekommst du noch so Miles and More Status,
das
kriegt dann noch hoch.
So,
das und das ist ja auch etwas, wo man oft auch gar nicht handlungsfähig ist, so zu handeln, wie man möchte. Zum Beispiel, wir haben im öffentlichen Dienst das Diktat so günstig wie möglich, weil das sind ja Steuergelder und wenn der Flug halt 39 Euro kostet und die Bahn kostet 120, dann muss ich eine Begründung schreiben, warum ich mit der Bahn fahre. Früher zumindest, jetzt ist das mittlerweile auch nicht mehr so. Das heißt, man wird da gar nicht handlungsfähig gemacht. Ich rede gerade ein bisschen schneller, weil ich als Klimawissenschaftlerin gerade total in dieses Klimathema reindriften möchte. Und das mit den Verboten unterstütze ich absolut. Also ich bin auch ganz klar dafür, es funktioniert nicht alleine über Anreize. Das hat man in der Corona-Pandemie ganz wunderbar gesehen. Wir hatten alle den Anreiz, diese Pandemie so schnell wie möglich aus der Welt zu bekommen, indem wir uns an die Regeln halten oder auch an die Vernunft einfach, an das, was die Vernunft diktiert. Das hat nicht gereicht. Für manche ja, für manche nein. Und deshalb braucht es einfach auch ganz klar Verbote. Ob die immer sinnig waren, sei noch dahingestellt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es ohne Verbote funktioniert es einfach auch nicht, auch in der Klimakrise.
Werbung.
Hast du Hunger? Ich habe doch gerade deinen Magen gehört, oder?
Definitiv, ja. Gut. Ich habe tatsächlich Hunger.
Das ist die allerbeste Überleitung zu unserem heutigen Werbepartner, nämlich HelloFresh. HelloFresh ist die Kochbox, die dein Leben vereinfacht. Darauf freue ich mich tatsächlich auch. Es stehen nämlich jede Woche bis zu 30 abwechslungsreiche Gerichte zur Auswahl, die, egal ob vegetarisch, familienfreundlich, mit Fleisch oder Gemüse, ich habe mal raufgeguckt, ich finde total lecker, Mandelziegenkäse auf Linsensalat mit Cranberries.
Mm. Das hört sich echt super, super lecker an. Ich hatte die Knödeltaler mit Pilzrahmen und Kresse dazu, bunter Salat mit Honig-Senfdressing gesehen. Und was ich so toll finde, die Kochbox wird aus frischen, hochwertigen Zutaten von zertifizierten und lokalen Erzeugern zu mir nach Hause geliefert.
Also in auch den zu Mengen. Euch.
Genau, und auch zu euch. Das stimmt. Aber ich habe ja Hunger gerade. Und nur in den Mengen, die man tatsächlich auch gerade braucht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, um Lebensmittelverschwendung tatsächlich zu minimieren. Die Verpackungen sind recycelbar und die Lieferung erfolgt klimaneutral. Und auch noch ganz wichtig, die Zubereitung dieser Gerichte gelingt dank der Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Auch Leuten, die vielleicht gerade auch mit dem Kopf so ein bisschen noch irgendwo anders sind, kann man trotzdem dank der Anleitung das Essen auch noch multitaskingmäßig zubereiten. Und das Abo, das man bei diesen Kochboxen abschließt, ist absolut flexibel und kann jederzeit angepasst, pausiert oder sogar gekündigt werden.
So, und jetzt haben wir ein extra Angebot für euch, liebe Stardust-Hörerinnen und Hörer. Das HelloFresh-Angebot sieht so aus. Du kannst auf hellofresh.de/, jetzt alles groß geschrieben, HF Stardust, alles in einem Wort, bis zu 90 Euro bei der Bestellung deiner ersten 4 Boxen in Deutschland und in Österreich sparen. Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz finden das Angebot auf hellofresh.ch und nutzen auch hier den Gutscheincode, auch wieder alles groß geschrieben, HF Stardust, alles zusammen. Und diesen Gutscheincode bis zu 140 Franken gibt es verteilt auf die ersten 4 Boxen. Der Versand der ersten Box, den gibt es obendrauf noch kostenlos dazu. Der Code ist übrigens nur für Neukunden einlösbar.
Etwas anderes, was wir aber auf jeden Fall auch einfach brauchen, ist, dass wir gerade bei der Klimakrise ist es etwas, das ist der Narrativbegriff, also dass ich positive Narrative setze. Wo geht es denn eigentlich hin? Denn ja, jetzt gerade ist Krise. Und viele von uns sind da vielleicht auch schon abgestumpft und können das gar nicht mehr hören, dass man einfach sagt, so, boah, ich kann einfach nicht mehr. Und das ist auch, glaube ich, auch gut, dass man merkt, ich kann gerade einfach nicht mehr. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Ich habe das mit dem Abstumpfen sehr stark gemerkt beim russischen Angriffskrieg im März oder ich glaube im Februar sogar schon, stand ich irgendwie vor dem russischen Konsulat in Bonn und habe mit demonstriert und so und war da sehr involviert und habe die Nachrichten verfolgt und dann es wohnt eine ukrainische Familie bei uns und deshalb bin ich mit dem Thema quasi täglich am Tisch konfrontiert und das ist auch gut so, weil die Tochter ist 11 Jahre alt und ist mit meinen Töchtern super gut befreundet und ich komme nach Hause und habe 6 Kinder da, weil sie den kleinen Bruder noch mitbringt oder ich komme nach Hause und es ist ein Kind da, weil meine Kinder sind alle unten bei denen und deswegen, wir sind sehr eng mit diesem Thema einfach und ich bekomme dann am Abendbrottisch erklärt, wo heute die Bomben gefallen sind, weil die Kinder sich darüber unterhalten. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht auch noch zusätzlich die Nachrichten dazu lesen. Mhm. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, die Nachrichten abends im Bett am Handy zu lesen und zu wissen, unten schläft die Familie und gerade haben sie Angst um die Oma und die Katze und ich kriege das nicht hin.
Das habe ich auch, dass es, wenn es zu viel ist, dass ich dann abschalte, dass ich dann bewusst auch 2 Tage auf Nachrichten verzichte, weil ich es nicht mehr schaffe zu ertragen und mich dann auf meinen Mikrokosmos, auf die Tagesplanung konzentriere, die ja auch so, hey, der Tag ist jetzt um 9 Uhr und jetzt haben wir schon wieder 22.23 Uhr. Wahnsinn, wo ist der denn geblieben? So, und ich, das ist vielleicht ja ein sich davonschleichen, aber es ist am Ende ist es mein eigener Überlebensprozess.
Genau, und das ist auch, ich glaube, das ist auch ein guter und wichtiger Prozess und da gibt es auch, also das ist ja ein Schutzmechanismus, den wir einführen, damit wir überhaupt mit dieser Vielfalt an Nachrichten umgehen können, gerade jetzt, wo halt auch Energiekrise auf jeden Fall auch ein Thema ist, da flattern ja täglich die Briefe gefühlt irgendwie rein mit, ja, jetzt sind wir 10 Leute im Haus und haben Abschläge, da will ich gar nicht drüber nachdenken.
Nee, und ich habe die auch gesehen und bin auch einmal kurz ohnmächtig geworden.
Und das ist ja auch aus einer Position heraus, wo ich das bezahlen kann und nicht überlegen muss, ob ich jetzt dann, wem ich jetzt keine Winterschuhe kaufe, ist es ja immer noch eine luxusprivilegierte Position und trotzdem muss ich schlucken. Und das sind Dinge, wo ich dann auch einfach gemerkt habe, so dieses Abstumpfen, dieser Rückzug, den brauche ich. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch die Gefahr, wenn man sich jetzt zu sehr in diesen, ah, ich will einfach nur noch wegschauen, das ist natürlich auch kein guter Zustand. Und da, finde ich, helfen eben auch diese positiven Narrative gegen, die ich vorhin, das war jetzt ein kleiner Exkurs in die Notwendigkeit dieser positiven Narrative. Und das ist beim Klimathema etwas, Was auch noch super wichtig ist, weil die Energiekrise, das ist jetzt vielleicht eine mittelfristige Sache oder vielleicht sogar kurzfristig gemessen an unseren Lebenszeiten. Auch der russische Angriffskrieg wird hoffentlich eine eher kurze Zeitspanne abdecken, wie vielleicht auch die Corona-Pandemie. Ich meine, das war eine super lange, intensive, schwierige Zeit, aber ich muss sagen, so ein bisschen ist es ja fast schon so, so unter ferner Liefen, nicht mehr so akut. Und die Klimakrise ist aber etwas, was uns perspektivisch einfach, das ist so ein Dauerding. Und da, finde ich, sind die positiven Narrative umso wichtiger. Wenn ich es schaffe, mir positive Bilder zu setzen, die mir einfach sagen, okay, diese Krise kann eine Chance sein für positive Dinge, für eine andere Welt. Genau, zum Beispiel, wenn ich mich hinentwickle zu einer Welt, wo ich in einer 15-Minuten-Stadt wohne. Das ist sowas, so dieser Smart-City-Begriff. Wenn ich es schaffe, in der Stadtentwicklung so zu leben, dass alle innerhalb von 15 Minuten kurze Wege mit dem Fahrrad, ich muss gar nicht mehr ins Auto steigen, es ist einfach nicht mehr nötig, dass ich so viel konsumiere und auch so viele fossile Brennstoffe verbrauche. Wenn ich das schaffe, zum Beispiel durch so nachhaltige Wohnmodelle, wo man dann mal einfach Wohnen anders denkt, dann schafft man Gemeinschaftswohnräume. Das ist so ein Konzept, was gerade auch vorgestellt wird oder auch diskutiert wird. Braucht es wirklich Häuser für Menschen, die tagsüber auf der Arbeit sind und einfach leer stehen und dann ist man abends wieder zu Hause und nutzt vielleicht ein oder zwei Räume? Könnte man da nicht den Wohnraum viel besser teilen, indem man Wohnraumkonzepte schafft, wo vielleicht mehrere Familien zusammenwohnen und sich Gemeinschaftsräume teilen oder auch alte Menschen mit jungen Menschen zusammenwohnen, also Mehrgenerationenkonzepte, die es ja auch schon gibt, aber noch sehr kleinteilig. Was ist mit Autos teilen, also so andere Modelle einfach zu finden, wie wir miteinander leben können in der Gesellschaft. Werkzeug zu teilen, Gegenstände zu teilen bei uns in der Nachbarschaft. Da ploppt ja auch schon total viel auf, auch gerade eben im Zuge des Bewusstseins dafür, dass wir nicht unendlich viele Ressourcen verbrauchen können. Also zumindest bei uns in der Nachbarschaft ist das so, dass es da so WhatsApp-Gruppen gibt und man einfach nicht mehr alles kauft. Also Konsum ist ja eine der Hauptprobleme oder eine der Hauptdinge, die auch die Klimakrise befeuern. Und das finde ich, das sind so schöne Sachen, das sind auch vielleicht kleine Sachen, aber wenn ich mir vorstelle, ich wohne dann irgendwie so in 40 Jahren in so einem Mehrgenerationen-Ding, finde ich das irgendwie total nett, dass ich nicht in so einem Altenheim irgendwo alleine versauern. Meine Kinder kommen mich vielleicht, gut, ich habe 4 Kinder, also kommt mich jedes einen Sonntag besuchen, dann habe ich irgendwie 4 Sonntage im Monat Party und bin dann froh, wenn sie wieder weg sind. Und wenn ich schaffe, die Enkel noch zu mir zu kriegen mit so einem 10-Euro-Schein, warte, Inflation, mit einem 20-Euro-Schein, weißt du, das ist ja irgendwie traurig, freue ich mich nicht so drauf. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wohne dann später einfach in so einem Mehrgenerationen-Ding und bin dann so die Oma, die dann irgendwie einfach einer Familie helfen kann, vielleicht sogar meiner Familie helfen kann, das ist ja was, das leben wir ja gerade gar nicht so. Und das fände ich total schön, wenn wir in sowas kommen. Wenn ich denke, überall sind Solarzellen, man versorgt sich selber mit erneuerbarer Energie, die Luft ist sauber. Ich muss nicht, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, okay, das ist dann schon ein paar Jahre vorher, aber vielleicht, ich muss nicht, wenn ich meinen Rollator an der Hauptstraße entlang schiebe, muss ich jetzt nicht irgendwie den Feinstaub von Verbrennermotoren einatmen, sondern ich kann da einfach langlaufen und habe eine saubere Luft. Ich habe eine lebenswerte Umgebung, nicht nur für mich, sondern auch für alle Menschen. Das ist ja etwas, was schön ist. Also das kann ja, dieser Transformationsprozess, den wir brauchen, kann ja hingehen zu etwas Schönem. Und das ist etwas, wenn man es schafft, sich auf diese positiven Narrative zu konzentrieren, jetzt mal an der absolut kleinteiligen Wetterkrise gedacht, da ist die Sonne kommt wieder raus. Irgendwann kann ich auch wieder in der Sonne laufen und dann stellt man sich vor, wie man wieder in der Sonne läuft. Also so ganz kleinteilig runtergedacht, dann kann das ja absolut auch helfen und ist, glaube ich, auch wichtig, damit man sich nicht total abstumpft und zurückzieht.
Weißt du, was mir bei der ganzen Sache auch hilft? Weil ich habe ja vorhin gesagt, auf der einen Seite denke ich darüber nach, in was für eine Welt habe ich meine Kinder gesetzt. Und gleichzeitig freue ich mich aber, dass die da sind, weil die so anders und so reflektiert aufwachsen. Also Beispiel, hat jetzt nichts mit der Klimakrise zu tun, aber die WM in Katar ist ja jetzt losgegangen und mein 10-jähriger Sohn, ich so, ja, guckst du dir das Eröffnungsspiel an? Nee, ich versuche so wenig wie möglich, ich unterstütze die so wenig wie möglich, ich will das nicht. Und ich so,
warte kurz,
wie alt bist du? Und da muss ich einfach sagen, zurückgedacht an meine Zeit, als ich 10 war. Ich war so weit nicht. Ich war komplett anders. Ich war mit 10 nicht so reflektiert.
Ja.
Auch was die Schule geleistet hat, die Grundschule, dass die da schon Themen über Klimawandel und so weiter aufgenommen haben. und das in die Köpfe der Kinder aber nicht reingepresst haben, sondern so nebenbei, dass die einfach auch darüber reden und sagen so, Mama, es kann ja nicht sein, dass das irgendwie im Oktober noch so warm ist. Was ist das schon? Sind das die Folgen des Klimawandels? Ich so, ja, genau das. Also, was ich damit sage, ich gucke positiv in die Zukunft, wenn ich mir meine Kinder angucke, die Jugend von heute, genauso wie mit den Protesten. Es gab einfach eine Zeit, wo gefühlt alle bräsig nur zu Hause waren, immer so, ja gut, in anderen Ländern wird protestiert. Also, und auf einmal kam Fridays for Future und ja, ich habe das abgefeiert. So. Und auch jetzt diese brutalen Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben, kann man, weiß ich, auch findet man doof und so, aber es passiert was und es sind wieder Proteste da. Ich habe zwischendurch gedacht, das gibt es gar nicht mehr. Also es gibt einfach so genügend Anzeichen dafür, dass es Menschen gibt, die es verstanden haben, die sich trauen, auf die Straße zu gehen. Und das wiederum, egal ob du der blöde Autofahrer bist, der da hupt und das alles doof findet und zu spät zur Arbeit kommt, aber am Ende des Tages sitzt du da und beschäftigst dich mit dem Thema. Und das ist vielleicht ja schon ein Punkt in die richtige Richtung.
Und das ist auch etwas, gerade auch, was vielleicht auch so ein bisschen Präventives ja auch hat. Mhm. Also gerade wenn man Kinder oder auch sich selbst befähigt, Krisen entgegenzuwirken, ist das ja auch ein ganz, ganz wichtiger Teil auf die Frage, bist du krisentauglich? Mhm. Und Prävention ist zwar etwas, there is no glory in prevention, aber es ist etwas, was ich für absolut wichtig halte. Und auf einen Punkt, bei dem ich gemerkt habe, mit meinen, ich muss es jetzt einfach nochmal sagen, mit meinen grandiosen 39 Jahren Lebenserfahrung, eine Sache, die ich gemerkt habe, die mir persönlich extrem wichtig ist, dass ich vorher schon weiß, also nicht erst, wenn die Krise da ist, sondern dass ich vorher schon weiß, wo kann ich Hilfe bekommen. Mhm. Und das ist etwas, wo ich auch mittlerweile sehr bewusst mit umgehe und auch schon so ein bisschen so antizipiere, so okay, in welche Richtung könnte es gehen? Was gibt es so an Krisen? Jetzt ist natürlich jetzt mal so große Gesellschaftsthemen ausgeklammert, wie jetzt Klimakrise und solche Dinge. Das klammere ich mal gerade aus. Und auch Energiekrise, das sind jetzt Themen, die ich damit gar nicht so meine, sondern eher, was ist, wenn jetzt die Krise mal so close to home kommt? Mhm. Gesundheit, gesundheitliche Krisen, irgendwas mit den Kindern, vielleicht auch was in der Partnerschaft, was ist mit solchen Krisen? Und da finde ich, ist gerade dieser Präventionsgedanke etwas, was vielleicht auch ein bisschen unterschätzt wird. Und was ich damit meine, vielleicht mal sowas relativ Konkretes, ohne jetzt, also ich habe ein bisschen die Schwierigkeit gerade, dass es ja auch ein sehr persönliches Thema ist, aber an einem Beispiel, wir hatten einmal eine Situation mit unseren Kindern oder mit einem Kind, wo wirklich, also so absoluter Albtraum. Und da kommen mir, also wenn ich daran denke, an die Zeit damals, das war wirklich, es war einfach Katastrophe. Ich konnte nicht schlafen, ich musste weinen. Und es ist auch, warte, muss einmal kurz Luft holen. Also allein darüber nachzudenken, wie es damals war, finde ich gerade auch ein bisschen spannend. Gleichzeitig, weil mich das so emotional macht und mir auch jetzt die Hände so ein bisschen zittern. Und es war damals eine super krasse Krise, die ich niemals hätte antizipieren können. Also ich konnte mir das gar nicht ausmalen, dass ich mal als Mutter in dieser Situation bin. Aber jetzt war ich nun mal in der Situation. Und wir haben uns dann an entsprechenden Beratungsstellen Hilfe gesucht. Und es war einfach so, dass eine dieser Beratungsstellen war einfach eine absolute Katastrophe. Also es war so wirklich sowas, ich kann wirklich leider einfach auch überhaupt nicht sagen, um was es ging. Aber es war wirklich etwas, was mich vollkommen umgehauen hat, komplett rausgeholt hat, auch aus dem Leben. Und dann sitzt du da bei so einer Beratungsstelle, die dafür spezialisiert ist. Und dann sagt dir die Frau irgendwie, ja, wissen Sie was? Also, ja, es ist jetzt auch gar nicht schön, dieses Thema. Aber vielleicht fahren Sie einfach mal ein Wochenende mit Ihrem Partner weg und dann können Sie mal in Ruhe drüber reden. Und du denkst so, ey, krass, Frau, ich habe hier gerade ein 3 Monate altes Baby auf dem Arm und stille das gerade in diesem Moment. Und du schaust mich gerade an und sagst mir, ich soll mal ein Wochenende mit meinem Partner wegfahren, damit wir uns mal sortieren können und überlegen können, wie wir damit weitermachen mit dieser Situation. Oh, und ich war so, ey, sag mal, was geht? Und dann sind wir noch zu einer Beratungsstelle und das war auch komisch. Und dann sind wir noch zu einer Beratungsstelle und die war super. Und was ich damit sagen will, das ist etwas, wo ich einfach gemerkt habe, da hilft mir mein American Upbringing, wo man auf der 1 beim Speed Dial vielleicht den Partner hat und auf der 2 beim Speed Dial den Therapeuten hat. So. Mhm. Und irgendwann haben wir uns tatsächlich mal überlegt, mein Mann und ich sind schon super lange zusammen und dann haben wir uns genau mit diesem Gedanken, habe ich mir überlegt, so meine Freundin in den USA, die haben irgendwie alle Paartherapeuten. Wir nicht. Oder Therapeutinnen natürlich. Und ich war so, haben wir überhaupt nicht. Warum eigentlich nicht? Ist natürlich in Deutschland nicht fein, dass man über sowas redet, über Therapie und so. Mhm. Und ich finde es aber ganz wichtig, gerade in diesem Präventionsgedanken auf Krisen hin, wenn ich jetzt eine Krise, also irgendwann wird man immer mal eine haben, und wenn ich dann schon weiß, wo ich mir Hilfe holen kann, ist es einfach viel, viel besser. Zum Beispiel Paartherapie. Wir hatten mal eine Situation, wo ich so dachte, so, oh, so Corona-Pandemie hat uns schon ziemlich angefressen als Paar, einfach weil keine Zeit mehr für gar nichts und wir uns irgendwie nur noch nachts um 3 Mal unterhalten konnten, ohne dass da andere Menschen waren. Kinder meine ich damit. Und wir einfach so komplett verschobene Lebenszyklen hatten. Mein Mann ist morgens um 3 aufgestanden und um 8 ins Bett gefallen und ich habe nachts bis 1 gearbeitet und wirklich manchmal haben wir uns dann so um 2 Uhr morgens quasi getroffen, um uns zu unterhalten. Und dann habe ich das gemerkt und er auch und dann waren wir irgendwie so, puh, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir die Paartherapeutin einfach nur, wir machen einfach nur einen Termin und wenn wir ihn nicht brauchen, ist alles super. Aber irgendwas lässt sich schon immer finden, worüber man reden kann. Und dann haben wir das einfach gemacht. Das Gute ist halt, dass wir da schon jemanden hatten. Ich wusste, ich weiß, wen ich da anrufen muss. Und da gibt es auch Leute, die das machen bei der Caritas oder wo es nichts kostet. Man kann zum Jugendamt gehen. Es gibt auch Telefonnummern, die man anrufen kann, die ich auch schon angerufen habe in Situationen. Ich weiß nicht, kennst du diese?
Nee, ich bin ja gerade ganz still. Ne? Also, weil,
ja, ich merke das
ja,
so.
Ja, ich habe mir das gerade so überlegt. Ich funktioniere halt komplett anders. Weil ich habe gerade gemerkt, wenn ich mir quasi im Vorfeld schon überlegen muss, wen ich später mal anrufe für bestimmte Krisen, dann mache ich mir jetzt schon, also dann, das ist dieses Gefühl von, ich ziehe die ja an. In meinem Kopf ist so, nee, ich beschäftige mich jetzt erstmal gar nicht damit. Wenn ich dann in der Krise bin, ich funktioniere erst, wenn das Problem da ist. Weil ansonsten habe ich so das Gefühl, ich rufe mir das Problem in mein Leben. Aber das ist, da ist ja auch Gott sei Dank jeder anders. Das sind deine Sicherheitsanker, wenn es mal soweit ist. Ich bin dann erstmal, ja, ich bin dann wie im freien Fall. So, aber ich, dann funktioniere ich erst. Also, wenn ich jetzt an mich denke und meine größte Krise, glaube ich, bislang in meinem Leben war, als mein Vater gestorben ist, als ich 14 war. Quasi mehr oder weniger von heute auf morgen wird dir so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen, weil es bei uns halt auch komplett dann die Struktur unserer Abläufe geändert hat. Wir hatten ja damals diesen Kiosk und meine Mutter war nicht mehr zu Hause und stand halt jeden Tag 15 Stunden da und wir mussten dann einfach funktionieren. Das heißt, was mich gerettet hat, also erstmal hast du ja dieses, wie soll es weitergehen, das kann ja gar nicht funktionieren, also Pessimismus und wieder dieser Tunnel, der am Anfang nicht enden möchte. Und dann, und deswegen komme ich jetzt auf ein Thema, Resilienz liest man ja auch immer ganz oft im Zusammenhang mit Krisen. Also du kannst, eine Krise sollte ja eigentlich, kann ja auch immer ein Wendepunkt in deinem Leben sein. Also entweder gehst du da dran zugrunde oder du siehst sozusagen, ja, was Gutes in der Krise. Was ich aber erst später verstanden habe, ist, dass ich auf einmal mit 14 selbstständig war. Also ich musste irgendwie dadurch, dass ich mit meinen Geschwistern mithelfen musste, stand ich auf einmal mit beiden Beinen mitten im Leben und war so, ja, okay, was wollt ihr mir denn jetzt? So, also das hat mich dann unglaublich stark gemacht. Das merkst du natürlich nicht im ersten Jahr, nachdem dein Vater verstorben ist, sondern das merkst du erst viel, viel später. Und dieses Weitermachen, also wir mussten ja weitermachen. Dadurch hatte ich halt wieder dieses Gefühl von, ich habe wieder einen Ablauf, der mich quasi ablenkt von dieser traurigen Nachricht. Und ich habe mir irgendwann vorgestellt, dass es für ihn besser ist, weil er halt keine Schmerzen mehr hatte. Also mein Vater hatte Krebs und hatte wahnsinnige Schmerzen und hatte auch irgendwann nur noch Morphium genommen und so. Also es war nicht mehr schön, es war auch nicht mehr schön, ihm dabei zuzugucken,
war
wie
das
er
lange?
Leidet. Nee, Gott sei Dank nicht so lange. Also es ging in Anführungszeichen relativ schnell. Innerhalb eines halben Jahres ist er dann quasi daran verstorben, aber du hast es natürlich mitbekommen. Und für mich war dann dieser Moment da, also zu sagen, so, aber mein Papa hat keine Schmerzen mehr, er ist davon befreit und ist jetzt da oben irgendwo und guckt auf uns runter. Und
das ist der Sternenstaub.
Ja, wirklich, also das war, ich meine, da war ich 14, ich habe ihn dann eher wie so einen Schutzengel gesehen und habe dann auch manchmal, wenn ich irgendwie, was weiß ich, so Probleme hatte, habe ich dann nach oben geschaut, so, das muss mir irgendwie weiterhelfen. Also ich habe das für mich so entwickelt, weil was mich total damals traumatisiert hat, waren so diese Klageweiber in Griechenland. Er wurde in Griechenland beerdigt und dann musst du dir vorstellen, sind da irgendwie gefühlt so 30 Omis, die alle auf dich zurennen und halt auf dich, sich auf dich raufstürzen und jammern und heulen und so. Und seitdem bin ich halt traumatisiert.
What?
Ja, das ist also alles, was.
Ist das so ein Ritual? Oder ist
ja,
das?
Ja, das ist so in der griechisch-orthodoxen Kirche offensichtlich, also das vielleicht auch, weil es ein kleines Dorf ist und weil man es da nicht anders kannte. Und wenn du dann aber irgendwie aus Hamburg angereist kommst, 2,5 Tage, damals sind wir mit dem Zug gefahren nach Griechenland, weil wir ihn überführt haben.
Krass!
Ja, also es war irgendwie, es ist total absurd, auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, aber das hat mich traumatisiert. Also alles, was mit Beerdigung zu tun hat, ist so, kann ich nicht normal drauf reagieren, weil das einfach furchtbar ist so. Und was ich damit sagen will, ist, ich habe das dann irgendwann akzeptiert, dass es so ist. Ich habe mir den Grund dafür irgendwie, also dieses, für mich war es dann so, okay, mein Papa hat keine Schmerzen mehr und ich muss jetzt irgendwie zusehen, dass ich in der Schule klarkomme und meiner Mutter helfe und dass wir zusammenhalten in der Familie. Also dieser Zusammenhalt in der Familie war natürlich dann im Nachhinein auch was Schönes, dass man sich darauf verlassen konnte, dass das funktioniert. So, und ich habe dann tatsächlich mal nachgeguckt, also es gibt ja Menschen, die verzweifeln daran, andere kommen irgendwie besser aus der Krise und diese psychische Widerstandsfähigkeit, die Menschen hilft, Krisen zu bewältigen, die nennt man Resilienz. Also wenn man es schafft, Krisen zu bewältigen, ohne psychischen Schaden davon zu tragen. Und jetzt gibt es wohl 6 Punkte, habe ich gelesen, wie man Resilienz erlangt. Und es ist tatsächlich so, also es ist, das eine ist Akzeptanz, dass Menschen, die resilient sind, das annehmen können, was ihnen widerfahren ist und sehen sozusagen die Probleme und Krisen als Teil des Lebens an. Also es gehört halt dazu und du musst halt irgendwie gucken, wie du damit klarkommst. Und bei mir hat sich so eine Art auch, das wird ja auch aufgeführt, ein Optimismus, also dass du dann irgendwie wieder nach vorne guckst und denkst so, aber es wird wieder alles gut.
Das ist so ein bisschen dann vielleicht auch das positive Narrativ dann an der Stelle.
Genau.
Oder? Dass man irgendwie sagt, es gibt irgendwas, wo es sich lohnt, optimistisch zu sein.
Genau, so. Also Optimismus, das zweite. Dann ist hier der dritte Punkt Selbstwirksamkeit, also der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen ist ein wichtiger Grundstein für seelische Widerstandsfähigkeit. Das heißt, resiliente Menschen sind sich sicher, dass sie Krisen und Probleme selbstständig bewältigen und lösen können. Und dann bin ich jetzt wieder bei meinen Strohhalmen. Also wenn ich persönlich... Ich muss mir dann Strohhalme suchen und so das, oder sei es auch nur so, was, vielleicht hatte ich irgendwas am Tag zum Lachen gebracht, was das ja schon irgendwie im Körper auslöst, dass du mal wieder lachst und dann wieder vielleicht deine Trauermine aufsetzt. So, aber das sind so diese kleinen Strohhalme, an denen ich mich dann, wenn ich zurückdenke, gehangelt habe und abgelenkt worden bin, um sozusagen im normalen Leben wieder dabei zu sein und mich weniger nach hinten zurückzudrehen, also über die Vergangenheit nachzudenken, sondern dann irgendwie mit einem Optimismus in die Zukunft geschaut hat. Das hat mir am Ende dann, glaube ich, am meisten geholfen.
Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du auch schon gesagt hast, ist, dass es halt hier auch nicht, bei Resilienz geht es ja nicht darum, dass man jetzt mit so einem Kochrezept so, ah okay, diese 6 Schritte und wenn ich das einmal weiß,
genau.
Einem Fingerschnips macht man aus jeder Krise ein Blumenbouquet an positivem Optimismus. Darum geht es ja nicht bei Resilienz, sondern das ist auch einfach ein Prozess, der auch einfach sehr kräftezehrend ist und der ja auch Energie kostet. Deswegen. Zu einem etwas leichteren Thema dann vielleicht gekommen. Es gibt ja vom Bundeskatastrophenschutz so eine Liste mit Prävention.
Mhm.
Kennst du die?
Mhm. Natürlich nicht.
Warte kurz. Apropos. Ich habe da mal was mitgebracht, liebe Linda.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Pass auf. So, ich saß nämlich neulich im Stadtrat. Und wir hatten da so eine Anfrage zu Blackouts. Das ist ja auch so ein Thema, das gerade so ein bisschen rumgeistert. Mhm. Und Blackouts super selten, super unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz sind allgemein Katastrophen gar nicht so ganz unwahrscheinlich. Mhm. Und deswegen haben wir ja ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Gibt es übrigens auch auf Instagram, habe ich gesehen.
Fancy.
Und die haben so einen Ratgeber rausgegeben für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen.
Okay.
Und das habe ich so aus Präventionsgründen.
Okay, let me know.
You're already cringing.
Okay.
Du bist schon
ich schreibe mit.
Und ich fand das ganz spannend, weil ich habe mir den dann auch nicht, ich rede jetzt hier so von Prävention, also nicht, dass wir das schon zu Hause machen. Wir reden auch tatsächlich immer schon länger darüber, dass man diesen Vorrat, es geht da um diesen Notfallvorrat, den man irgendwie haben sollte. Jede Person soll 10 Tage Grundvorrat zu Hause haben. Einfach nur, damit, falls irgendwas passiert, man dann nicht noch rumrennen muss und anfangen muss, Klopapier zu suchen zum Beispiel.
Kennen wir ja, ne?
Klopapier ja
aus der Corona-Krise, wo du auf einmal vor leeren Klopapierregalen standst.
Genau. sind wir ja schon alle alte Hasen mit. Es ist tatsächlich so, dass ich da bei diesem Punkt das so ein bisschen teilen kann, was du sagst. Also mein Mann kommt nämlich immer damit und der will dann immer so Prepper-Pakete online kaufen. Mhm. Und ich sage dann immer so, hey, du kannst nicht für 6 Leute diese Prepper-Pakete kaufen. Weißt du, wie viel Zeug das ist? Wir haben auch keinen Platz.
Weiß ich gar nicht. Das ist
super krass.
Prepper-Pakete. Also so Sets, wo alles schon dabei ist.
Kannst du mit einem Klick in den Einkaufswagen legen.
Nachher mal auf mein, in meiner, während meiner
aber da bin ich voll und ganz bei dir, weil das stresst mich auch maximal. Also wenn ich jetzt irgendwie die Vorstellung habe, wir gehen bei uns durch die Garage ins Haus und ich würde da jeden Tag an diesen Prepper-Paketen vorbeigehen, dann würde ich, also nein, machen wir auch nicht. Nichtsdestotrotz lohnt es sich vielleicht mal so ein bisschen in die Checkliste zu schauen.
Was ist da noch? Was hatte ich noch?
Es sind so Getränke und Lebensmittel soll man halt eben für 10 Tage da haben und das bedeutet, dass man pro Person 20 Liter Wasser braucht. Und das ist was, wo ich bei 6 Leuten denke, schon so 120 Liter Wasser, wo soll ich die denn bunkern?
Ja, eben.
Genau. War eine Sache, die mich wirklich auch so ein bisschen so geflasht hat, wo ich finde, dass wir in der Gesellschaft noch sehr viel mehr mitdenken könnten und müssten, ist, was ist mit Menschen, die das nicht können? Menschen, die keine Unterkunft haben, okay. die eben obdachlos sind oder auch in Flüchtlingsheimen wohnen tatsächlich, die können erst recht keine Prepper-Pakete hinlegen. Und ich fand das spannend, weil eine Kollegin aus dem Stadtrat, eine andere Stadträtin hat gefragt, was macht denn die Stadt dafür? Und die Antwort war halt, und das ist tatsächlich auch beim Bundeskatastrophenschutz, ist das ganz genauso. Das ist halt eine persönliche Entscheidung, ob und wie viel man vorsorgt. Und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, weil ich persönlich habe mich auch so ein bisschen darauf verlassen, dass sich irgendjemand anders schon kümmern wird, dass ich Trinkwasser habe. Mhm. Und da...
das stimmt, ja.
Und zwei Punkte daran, so wenig wir beide vielleicht preppen wollen, also ein bisschen lohnt es sich vielleicht schon, ein bisschen Prävention wenigstens zu machen, weil davon auszugehen, dass sich jemand anders schon kümmern wird... ich tatsächlich auch getan habe, funktioniert nicht. Ja. Und dann noch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, dass man selber ja auch präventiv jetzt nicht für sich selbst vorsorgen kann. Aber wir können ja auch, indem wir uns selber so verhalten, wie wir die Gesellschaft gerne hätten, das ist ja auch schon Prävention. Weil gerade an diesem Beispiel jetzt gedacht, hast du die Wolke gelesen? Da ist so eine 14-Jährige, die fahren irgendwie nach Hause und dann... sind so Atomexplosionen und danach verriegeln oder verbunkern sie sich irgendwo in so einem Haus und es gibt so eine Szene und draußen kreuchen die Menschenmassen, die strahlenbelastet sind, umher auf der Suche nach Essen und das ist absoluter Katastrophenfall. Mhm. Und dieses Buch mussten wir in der Schule lesen und es hat mich wirklich nachhaltig traumatisiert, weil diese Vorstellung, es gibt eine Szene in diesem Buch, da lugt sie hinter einem Vorhang hervor und draußen ziehen hungernde Familien vorbei. Und sie möchte denen Essen abgeben. Und die Mutter sagt, nein, wir haben selber nicht genug. Mhm. Und das schnürt mir alles um. Und jetzt kombiniert mit dieser Aussage im Stadtrat und mit dem Satz, der hier steht, die Lösung liegt in ihrer Verantwortung, steht hier auf dieser Checkliste. Es liegt in ihrer Verantwortung, ob und wie viel sie vorsorgen, ist eine persönliche Entscheidung. Und die Vorstellung, dass ich in einer Krisensituation bin und ich luge hinter meinem Vorhang hervor und sehe draußen eine Familie vorbeiziehen und kann nicht mein Trinkwasser teilen, weißt du, das ist etwas, da wird mir schlecht, wenn ich daran denke. Und deshalb so ein bisschen vielleicht auch, dass man Prävention leisten kann, indem man selber so etwas dann doch auch schon mitdenkt und dadurch, dass man selber für sich vorsorgt, dann auch die Kapazität hat, vielleicht auch anderen zu helfen. Vielleicht dazu, weil du hast die Liste ja mitgebracht, der Punkt 5, die Netzwerkorientierung, also Freundschaften, die einem Kraft geben, die einem vielleicht auch Energie geben können in so Momenten, wo man selber einfach gar nicht mehr kann oder auch die Therapeutin. Ich werfe es nochmal darüber.
Ja.
Aber dass man einfach solche Netzwerke hat, die einem in diesen Zeiten auch helfen, diese sozialen Beziehungen einem unterstützen und man selber ja aber auch wieder für andere in die Unterstützung gehen kann, also mit Teil von einer Gesellschaft sein kann, die vielleicht auch uns alle in diesen Riesenkrisen, die wir aktuell haben, resilienzfähiger macht.
Ja.
Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber...
heftige Folge, ne?
So ein bisschen...
Ja... Wie kommen wir jetzt raus aus unserer Krise? Ja, das war eine intensive Folge.
Das war definitiv eine intensive Folge und wir haben vielleicht auch keine Lösung für alles. Das ist aber auch nicht schlimm.
Nein, wir machen den Sack zu und danken euch fürs Zuhören. Macht's gut.
Bis dahin.
Tschüss.
Stardust ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Jon Hanschi. Produktion Hannah Marahiel und Peace Solomon Obong. Ton und Schnitt Mia Becker.
D Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen. Und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast. Und das ist so ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
Dass ich schuld bin, weil ich dich gefragt habe. Das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
Das ist das Wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen schon mal die Fronten klärt.
Ja, finde ich gut.
Hallo und herzlich willkommen, finde ich, die Podcast-Phrase. Das sagen die immer.
Hä, was willst du denn sagen? Wir haben uns noch nichts überlegt, wie wir die Menschen, die hoffentlich das hören werden, wie wir die begrüßen.
Förmlich, Handschlag, würde ich sagen.
Hey, yo! Wenn wir in einem Raum aufzeichnen, dann können wir uns ja auch immer so abklatschen. Und dann ist quasi der Klatscher der Start für den Podcast. Wie findest du das?
Wie fändest du es, wenn man so, wie so Studenten im ersten Semester so auf den Tisch klopft?
Hey Leute, na?
Nee, das ist komplett scheiße.
Nee, das funktioniert irgendwie nicht.
Kleiner Vorschlag, wie wär's mit Hallo?
Hey Hotzo, ich freue mich sehr, wir machen einen Podcast zusammen.
Das Schwierige an einem Podcast ist es wie mit einem Hut, finde ich. Wenn du den ersten Tag einen Hut trägst, ist es weird. Wenn du immer einen Hut trägst, ist es absolut okay. Zum Beispiel so Ray Garvey, der hat immer einen Hut auf und da wundert man sich auch nicht. Aber der erste Tag, an dem Ray Garvey einen Hut auf hatte, war weird.
Ich bin dafür, dass wir in Zukunft mit Klopfen begrüßen und ab dem Moment, wo wir einen Podcast haben, auch einen Hut tragen.
Es gibt, glaube ich, 4 Millionen Einwohner Berlins und ich glaube, genauso viele Podcast-Ideen stehen an jedem Tag.
Ja, und einer davon sitzt hier gerade.
Warte, einen Satz möchte ich noch haben. Salwa, und deshalb machen wir zusammen einen Podcast.
Hotze, ich freue mich drauf. Das wird gut.
Von Studio Bummens, Hotz und Humsi, immer samstags, überall, wo es Podcasts gibt.